Ja, dieses Lied, was wir gerade gehört haben einige vielleicht schon mal gehört, vielleicht sogar selber schon mal gesungen. Gibt es in verschiedenen Sprachen. Ich kenne das in mindestens drei oder vier verschiedenen Sprachen. Und dieses Lied ist für mich oder das, was dargestellt worden ist, so ein bisschen die moderne Version von Jesu Einzug in Jerusalem. So stelle ich mir das vor. Jesus zieht in Jerusalem ein und da ist dieser Moment, wo plötzlich sich alle freuen. Die fangen an, die Palmblätter auf den Boden zu schmeißen. Die Leute lachen und singen und schreien und tanzen und sind einfach voller Freude. Und deswegen habe ich das zu Beginn auch direkt dieses Lied genommen. Aber beginnen wollte ich mit einem Zitat von Charles Dickens. Der hat gesagt, nichts in der Welt ist so ansteckend wie Lachen und gute Laune. Also, das hat man vielleicht so ein bisschen von dem Video so ein bisschen davon abbekommen. Da sind Leute, die sich abgesprochen haben, die plötzlich in Israel auf einem Flughafen plötzlich angefangen haben zu musizieren, zu singen und zu tanzen. Und die Freude, die dabei von ihnen ausgestrahlt wurde, übertrug sich automatisch auf die ganzen Besucher des Flughafens. Und ich würde sagen, noch nicht nur auf die Besucher des Flughafens, vielleicht auch auf den einen oder anderen von uns heute, wo jemand das gesehen hat und einfach so ein bisschen Freude dabei empfunden hat, so ein bisschen vielleicht schmunzeln musste, lächeln musste und sagte, hey, das ist ein Lied voller Freude. Das ist eine zutiefst gesunde Reaktion, wenn man solche Momente beobachtet und dabei Freude empfindet und mindestens ein Lächeln von sich gibt. Freude ist eben unglaublich ansteckend und das werden die wenigsten von uns bestreiten wollen. In diesem Lied hieß es Evenu Shalom Alechem. Das kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie wir wünschen euch Frieden. Wir wünschen Frieden. Ist das nicht beeindruckend? Wenn man bedenkt, dass dieses Lied in einem Land gesungen wird, wo es gefühlt seit Ewigkeiten keinen echten Frieden mehr gegeben hat, dann ist das schon mehr als einfach nur ein Lied. Da ist Leidenschaft dahinter, da ist Dynamik, da ist Feuer, da ist Herz, da ist eine unglaubliche Sehnsucht in diesem Lied. Wenn man mit der Geschichte des jüdischen Volkes vertraut ist, dann wirkt auf einen dieses Lied und dieser Wunsch, der da ausgesprochen wird, noch viel bewegender. Die Freude, die da ausgestrahlt wird, ist dann umso ansteckender. Wisst ihr, in einer ähnlichen Situation befand sich auch mal Jesus und seine Nachfolger. In Israel war damals Rom die Besatzungsmacht. Und für viele Israeliten, das war eine ganz große Schande, dass sie von einem heidnischen Volk erobert und beherrscht worden sind. Freiheit, Frieden, das kannten sie nur noch aus ganz alten Erzählungen. Unter dem Joch der Römer wuchs immer mehr die Sehnsucht nach einem Retter. Die Juden erwarteten einen Gesalbten, der sie aus der Knechtschaft der Römer befreien und Israel wieder an die Spitze der Weltmächte führen sollte. Auf Hebräisch nannte man diesen Gesalbten Messias und auf Griechisch Christos, Christus. Und zu dieser Zeit gab es viele Leute in Israel, die von sich behauptet haben, dieser Christus, dieser Messias zu sein. Aber nur einer von ihnen war auch in der Lage, die Zeichen zu tun, die man von einem solchen Gesalbten erwartet hat. Und das war Jesus. Im Lukas-Evangelium Kapitel 18, Vers 31 sagt Jesus zu seinen Jüngern, siehe, jetzt gehen wir hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin, also auf den Messias hin, geschrieben ist. Natürlich hat Jesus diese Aussage noch durch sehr klare Leidensankündigungen erweitert, aber seine Jünger konnten zu dem Zeitpunkt das Ganze noch nicht wirklich verstehen. Das Einzige, was sie und die meisten anderen Juden zu dem Moment verstanden haben, war, jetzt geht es los. Jetzt gehen wir nach Jerusalem. Jesus wird seine Macht erweisen. Er schmeißt die ganzen Römer aus dem Land. Und wir als Jünger, wir gehören zum ganz engen Kreis dazu. Wir sind live dabei und wir sind so, oh. Das war das, was sie gedacht, das, was sie erwartet, was sie gefühlt haben. Und vorher hat Jesus immer wieder die anderen Menschen darum gebeten, vertraulich mit der Erkenntnis umzugehen, dass er der Messias ist. Aber ab diesem Moment machte Jesus absolut kein Geheimnis mehr daraus, dass er der versprochene Messias ist. Er hatte kein Problem, in aller Öffentlichkeit nahe bei Jericho von einem blinden Mann laut als Sohn Davids, messianischer Titel, angesprochen zu werden. Jericho, das ist sozusagen die letzte Station vor Jerusalem. Dort erzählte auch Jesus ein Gleichnis, in dem er sich selber offensichtlich für alle klar deutlich als der Messias, als der versprochene König ausgegeben hat. Und als er vom Osten her den Ölberg hinaufging, ließ er ein Fohlen holen, auf dem er dann in die Stadt einziehen konnte. Und die Leute um Jesus, sie kannten natürlich die Prophezeiungen. Nur der Messias durfte auf diese Weise von dieser Richtung nach Jerusalem einziehen. Und als Jesus dann die Höhe des Berges erreichte, wo sich plötzlich die ganze Pracht Jerusalems, die ganze Pracht, wo man den riesen Tempel gesehen hat, der in der Sonne geglänzt hat, wo er die Höhe erreichte, wo man das alles plötzlich gesehen hat, dann brach das ganze Volk in einem Jubelgeschrei aus. Sie konnten es nicht mehr aushalten, das ist wie so aus einem Vulkan aus den heraus explodiert und sie schrien und sie freuten sich, endlich ist es soweit, der Messias kommt nach Jerusalem, jetzt geht es los. Das war ein unbeschreiblich emotionaler Moment für alle Anwesenden. Und ich denke, auch dort war die Freude und der Jubel so ansteckend, dass kein Anwesender sich diesem Bann entziehen konnte. Aus Jesu Sicht hätten sogar die Steine geschrien, wenn die Menge da nicht mitgemacht hätte. Aber da gibt es welche, die sich nicht mitfreuen können, die sich nicht beeinflussen lassen von dieser Freude. Zum einen sind da die Pharisäer. Für sie kann Jesus niemals der versprochene Messias sein. Sie lehnen Jesus ab. Und zum anderen, und das ist auch überraschend, ist da noch jemand, der sich nicht mitfreuen kann. Wisst ihr wer? Jesus. Jesus freut sich nicht mit. Denn im Lukas 19, Vers 41 heißt es: Und als Jesus sich der Stadt näherte und sie sah, da weinte er über sie. Fängt an zu weinen. Jesus lässt sich von dem Jubel und dem Freudengeschrei, der ja völlig seine Berechtigung hat, aber er lässt sich davon nicht blenden. Er akzeptiert den Jubel, denn so muss es ja auch sein, laut den Propheten, aber er sieht durch diese ganze feierliche Atmosphäre hindurch und Jesus kann sich nicht mitfreuen. Jesus weint. Er weint über die Stadt Jerusalem, die Stadt, die ihm besonders am Herzen liegt. Jerusalem. Das ist die Stadt Gottes und seines Gesalbten. Es ist das Zentrum des religiösen Lebens in Israel, sozusagen das Herz von Gott und seinem Volk. So wie Berlin, so wie in Berlin über das Schicksal der deutschen Bevölkerung entschieden wird, so und sogar noch viel mehr hing das Schicksal der Israeliten an der Stadt Jerusalem. Es war das Zentrum ihrer Verwaltung, das Zentrum ihrer Identität und ihres Glaubens. Und deswegen musste ja auch der Tempel, das Haus Gottes, in Jerusalem stehen. Denn wenn Gott in Jerusalem wohnt, wenn Gott in Jerusalem herrscht, dann herrscht er von dort automatisch über sein ganzes Volk. Also für Jesus war Jerusalem mehr als nur ein strategisch bedeutender Standort. Jerusalem stand auch symbolisch für das auserwählte Volk Gottes. Durch das Volk wollte ja Gott die gesamte Welt segnen. Jerusalem war daher Jesu große Liebe. Schon im Lukas-Evangelium Kapitel 13, Vers 34 sagt Jesus über Jerusalem: Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel. Das sind Worte so ein bisschen der Verzweiflung, weil Jesus da verzweifelt, dass Jerusalem sich darauf nicht einlässt. Aber das sind auch Worte der Liebe, des Schutzes. So wie eine Mutter ihre Kinder schützt, so sehr liebt Jesus die Kinder von Jerusalem. Die Stadt liegt ihm besonders am Herzen. Und nun geht Jesus, so muss man sich das vorstellen, sozusagen seiner Braut, sage ich mal, wenn man bildlich das beschreiben darf, seiner Braut Jerusalem entgegen, begleitet von Jubel und Freudengeschrei. Alle freuen sich, aber Jesus ist nicht nach Feiern zumute. Verliebt, verlobt, verheiratet. So hat sich Jesus vielleicht die Beziehung zu Jerusalem gewünscht, Freude und Annahme, und stattdessen bekam er nur verkannt, verpasst, verworfen. Und das ist auch der Grund, warum Jesus an dieser Stelle weint. Ich möchte mir jetzt etwas genauer die paar Bibelverse mit euch anschauen, die das deutlich machen. Das ist wichtig, wenn wir eine passende Antwort auf die Frage geben möchten, die ich uns zum Schluss der Predigt nochmal stellen werde. Und die lautet nämlich: Weine ich mit Jesus oder weint er über mich? Das ist die Frage, die ich nochmal zum Schluss stellen werde. Weine ich mit Jesus oder weint er hier über mich? Ich lese einmal den Bibeltext vor. Vielleicht kann man so ein bisschen Licht ausmachen da vorne. Da kann man das auch besser sehen. Ansonsten habt ihr alle, wie ich sehe, eure Bibeln dabei. Das ist sehr gut, vorbildlich. So, ich lese mal vor. Und als er, also Kapitel 19, Vers 41 bis 44 lesen wir. Und als er, also Jesus, sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen, und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Also zu dem Weinen von Jesus habe ich ja bereits schon ein paar Worte gesagt. Wichtig ist erst einmal festzuhalten, welcher Kontrast uns hier vorliegt. Dieser Kontrast zwischen unbeschreiblicher Freude auf der einen Seite und der tiefen Trauer auf der anderen Seite machen deutlich, dass wir es hier mit einem besonders sensiblen, besonders emotionalen Thema zu tun haben. Zu dem Weinen selbst werde ich daher nochmal zum Schluss etwas Wichtiges sagen. Aber jetzt wollen wir erstmal den Grund für diese Trauer bei Jesus etwas besser erfassen. Im Grunde liegt die Antwort schon in seinen Worten. Verkannt. Aus Jesus Sicht hat Jerusalem das verkannt, was wirklich zum Frieden dient. Ironischerweise heißt Jerusalem übersetzt aus dem Hebräischen Schauung des Friedens, dass Jerusalem das den Friedensschauen ermöglicht, das Entdecken des Friedens. Und nun kommt der Friedefürst in diese Stadt. Und Jerusalem schaut auf Jesus und sieht nicht diesen Frieden. Jerusalem erkennt nicht, was zum Frieden dient. Die Stadt des Friedens leidet sozusagen an ihrer Schaufähigkeit. Nun, es ist jetzt nicht so, dass die Menschen in Jerusalem keine Vorstellung oder auch keine Sehnsucht nach Frieden hätten. Sie hatten dann nur ganz andere Wege im Sinn, die ihnen diesen Frieden ermöglichen sollten. Aus ihrer Sicht sollte ein starker, politisch aktiver Anführer kommen und möglichst unter Einsatz von Waffengewalt der Stadt den lang ersehnten Frieden bringen. Aus ihrer Sicht konnte nur ein Aufstand unter der Leitung des Messias zum Frieden der Stadt beitragen. Und weil sie von einer solchen Sichtweise dermaßen voreingenommen sind, sind sie auch nicht in der Lage, das zu erkennen, was wirklich zum Frieden dient. Nun, was würde der Stadt zum Frieden dienen? Von welchem Frieden ist hier überhaupt die Rede? Offensichtlich hat Jesus darunter was ganz anderes verstanden als seine Zeitgenossen. Um zu verstehen, von welchem Frieden Jesus hier spricht, müssen wir uns an ein paar weitere Momente, Schlüsselmomente im Lukas-Evangelium erinnern. Wir lesen ja hier das Lukas-Evangelium. Und am wichtigsten ist hier das, was ganz zu Beginn des Lukas-Evangeliums gesagt wird. Dort erfahren wir von Zacharias, wie er noch vor der Geburt Jesu folgende Worte spricht. Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 76, da sagt Zacharias, und du Kind, gemeint ist hier Johannes der Täufer erst einmal, du wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Das heißt, Johannes gilt als so eine Art Wegbereiter Jesu. Er sollte die Menschen auf das Kommen Jesu vorbereiten. Wie sollte er das machen? Das lesen wir dann weiter, auch Lukas 1, Vers 77. Du wirst, sagt Zacharias, sein Volk, Achtung, das ist wichtig, zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Du wirst sie zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung ihrer Sünden gerettet wird. Schaut mal, hier wird vorausgesetzt, dass diese Erkenntnis noch nicht vorhanden ist. Die Menschen haben sich ihre Rettung auf alle möglichen Weisen vorgestellt, aber selten haben sie dabei ganz konkret an die Vergebung ihrer eigenen Sünden gedacht. Hier haben wir schon den ersten Hinweis darauf, dass die Menschen auf Hilfe angewiesen sind, um das zu erkennen, was sie wirklich brauchen. Sie brauchen nicht so sehr die Rettung von Rom, sondern sie brauchen zuallererst die Rettung von ihrer Sünde. Sie brauchen Vergebung. Sie brauchen keinen politischen Frieden im Land, sondern einen geistlichen Frieden mit Gott in ihrem Herzen. Und deswegen sagt ja auch Zacharias dann weiter, Vers 78, darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Allein in diesen Versen kann man schon sehr deutlich erkennen, welchen Frieden Jesus bringen wollte. Ein Friede, den es nur durch die Vergebung der Sünden gibt. Frieden mit Gott. Insbesondere wird das etwas später im Lukas-Evangelium deutlich, Kapitel 7. Da kommt zum Beispiel eine Frau zu Jesus, von der heißt, und sie war eine Sünderin. Diese Frau hat erkannt, dass sie voller Sünde ist und dass sie dringend Vergebung braucht. Sie hatte erkannt, dass sie nur durch die Vergebung der Sünden gerettet werden kann und dass sie nur so auf den Weg des Friedens kommen würde. Also ging sie mit dieser Erkenntnis zu Jesus. Und da heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 49 bis 50, dann sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet, gehe in Frieden. Habt ihr darauf geachtet, was hier passiert ist? Jesus kann sie erst dann im Frieden, in diesem Shalom entlassen, als ihr ihre Schuld vergeben worden ist. Also der Friede, den Jesus Jerusalem bringen wollte, war der Friede, der nur durch Sündenerkenntnis, nur durch Sündenbekenntnis und nur durch Sündenvergebung möglich war. Sündenvergebung dient zum Frieden. Ein ganz einfacher Satz, aber ganz wesentlich für den christlichen Glauben. Sündenvergebung dient zum Frieden. Aber das wollte Jerusalem in dem Moment so nicht einsehen, zumindest nicht in der Kombination mit Jesus und seinem Anspruch, der Messias zu sein. Jerusalem war viel zu stolz. Sie wollten auf einem anderen Wege zu einem anderen Frieden gelangen. Und ich frage mich, ist es denn heute anders bei uns? Ich befürchte, dass es heute oft nicht anders ist. Für viele Menschen ist Gott lediglich dazu da, um unsere eigenen Sehnsüchte, unsere eigenen Wünsche zu erfüllen. Ja, Gott soll mir Frieden bringen, aber den Frieden, der meinen Wünschen entspricht. Und zwar ein Frieden zu meinen eigenen Bedingungen. Wir versprechen uns von so vielen Dingen Erlösung und Heil für unsere Welt, aber merken nicht, dass wir dabei nur an der Oberfläche kratzen. Wir müssen uns vor Augen führen, wir müssen uns mal deutlich machen, diese Welt wird nicht dadurch erlöst, dass ein weltweiter Friedensvertrag unterzeichnet wird. Nein. Diese Welt wird nicht dadurch erlöst, dass wir besonders umweltfreundlich mit ihr umgehen. Sie wird nicht durch Neuverteilung der Güter erlöst oder durch Gesetze oder durch Politik. Das wird diese Welt nicht erlösen. Die Welt wird nicht durch Forschung oder durch Unterhaltung erlöst. Diese Welt wird nicht durch nachhaltige Wirtschaft oder sonst was erlöst. All das sind ja schöne Dinge, aber sie berühren nicht mal ansatzweise das Problem, das für all die Übel dieser Welt verantwortlich ist. Und das ist die Sünde. Die Sünde, die sich ganz tief in unsere Herzen hineingefressen hat. Es ist die Schuld, die dabei entstanden ist und die uns jeden Einzelnen zu Feinden Gottes macht. Von einem solchen Problem kann uns nur das radikale Eingreifen Gottes erretten. Rettung und echten sinnbringenden Frieden gibt es nur durch die Vergebung der Sünden. Alles andere ist nur Symptombehandlung des eigentlichen Problems. Schaut mal, für Jerusalem war die Sache damals ganz simpel. Wer war aus ihrer Sicht für das Elend des Volkes verantwortlich? Die Besatzungsmacht Rom. Wenn Rom weg ist, dann sind auch unsere Probleme weg. Pustekuchen. Geht nicht. Jesus wusste es besser als sie alle zusammen. Gott hat ja sein Volk schon so oft aus allen möglichen Mächten befreit und gerettet. Und trotzdem hat sich da nicht viel verändert. Ägypten, Philister, Assyrer, Babylonier und viele mehr. Israel wurde oft genug von einer Besatzungsmacht befreit. Aber das Kernproblem blieb immer davon unberührt, nämlich die eigene Sünde. Echten Frieden gibt es nur durch Sündenvergebung. Und das verkennen auch heute viele Menschen, genauso wie damals das Volk Israel. Und weil sie das verkannt haben, haben sie auch automatisch etwas verpasst. Und das Heilsangebot Jesu zu verpassen, ist ein sehr ernstzunehmendes Thema. Es gibt etliche Stellen in der Bibel, die deutlich machen, dass es ein klares zu spät gibt. Gerade im Lukas-Evangelium wird öfters darüber gesprochen. Jesus spricht da zum Beispiel von einer Tür, die kurz davor ist, verschlossen zu werden, wo nur noch so ein kleiner Spalt ist. Und solange sie noch offen ist, sagt er, müssen wir da durchgehen. Solange sie noch offen ist, muss man diese Chance nutzen. Irgendwann geht auch diese Tür zu und dann sagt Jesus, ist es zu spät. Und das ist ja auch der Grund, warum Jesus hier so traurig ist über Jerusalem. Jesus hat alles versucht. Wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel zu sammeln, hat er sich auch Jerusalem zugewandt. Er hat gepredigt, er hat geheilt, er hat geholfen, er hat geliebt. Und er wurde trotzdem abgewiesen. Weil sie ihn nicht erkannt oder anerkennen wollten, haben sie auch ihre Chance vertan. Die Tür wurde verschlossen. Sie haben die Zeit ihrer Heimsuchung verpasst. Und wenn Jesus hier von der Heimsuchung spricht, dann ist es im positiven Sinne zu verstehen, so ein positiver Besuch Gottes, den man aber, dass es dann negativ verpasst hat. Wieder haben wir bei diesem Begriff eine Verbindung zum Lukas-Evangelium Kapitel 7. Dort wird uns nämlich die Geschichte erzählt, wo viele ähnliche Begriffe auftauchen wie in dieser Geschichte hier. Jesus nähert sich dort einer Stadt, nämlich der Stadt Nain. Dort findet er aber jetzt kein großes Jubel, aber großes Weinen vor. Und Jesus ist auch dort innerlich bewegt. Also auch eine emotional geladene Situation. Aber immerhin kommen die Leute in ihrer Verzweiflung zu Jesus. Es geht um einen Jüngling, der verstorben ist, und Jesus vollzieht dann das Wunder der Auferweckung. Und im Vers 16 heißt es dann, schaut mal, was da steht, alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Schaut mal, hier wird im Griechischen genau dasselbe Wort gebraucht wie in unserem Predigtext hier, wo von der Heimsuchung die Rede ist. Hier ist die Rede davon, dass die Menschen erkennen, dass es Gott ist, der sie durch Jesus besucht. Und später klagt Jesus darüber, dass Jerusalem diese Erkenntnis fehlt. Dort hat man die Tage der Heimsuchung, also die Tage des Besuchs, nicht erkannt. Gott hat sie also durch Jesus besucht und sie haben ihn nicht angenommen. Sie wollten Gott nur zu ihren eigenen Bedingungen, zu ihren eigenen politischen Interessen akzeptieren und deswegen haben sie den Gott verpasst, der sich ihnen so präsentierte, wie er wirklich ist. Nämlich den Gott, der so ist, wie er ist. Ich bin, der ich bin. Und das ist auch der Grund, warum Jesus hier so traurig ist. Sie haben ihn nicht nur verkannt, das hätten wir mal vielleicht noch irgendwie ändern können, sie haben ihn jetzt auch endgültig verpasst. Für sie war Jesus nicht der Messias, sie haben ihn verworfen. Und hier wird es dann schon sehr unangenehm. Den Gesalbten Gottes zu verwerfen bedeutet automatisch, dass man wiederum selber von Gott verworfen wird. Und Gott zu verwerfen bedeutet automatisch, dass man verloren geht. Das ist nicht irgendeine Sonderlehre, sondern eine Tatsache, die insbesondere durch viele messianische Bibeltexte gestützt wird. Vor allem wird dieses Problem etwas später bei Petrus in der Pfingstpredigt thematisiert. Wie genau zeigt sich denn dieses Verworfenwerden? Am Beispiel von Jerusalem zeigt sich das bildlich erst einmal anhand seiner Zerstörung. Die Art, wie Jesus hier das Gericht über Jerusalem ankündigt, erinnert sehr stark an die Propheten des Alten Testaments. Und dass Gott mit dieser Stadt abgeschlossen hat, wird in diesen Worten endgültig zum Ausdruck gebracht. Und damit es auch keine Zweifel daran geben kann, lässt Gott einfach es zu, dass die Stadt völlig gnadenlos zerstört wird, dem Erdboden gleichgemacht wird. Und genau das ist dann ungefähr 70 nach Christi passiert. Israel wollte ja nicht den Frieden von Jesus, er wollte seinen eigenen Frieden und seine Errettung von Rom. Und Jesus und seine Methode waren aus ihrer Sicht dafür nicht geeignet. Also haben sie Jesus abgelehnt und circa 40 Jahre später zettelten sie einen Aufstand gegen Rom an. Dieser Aufstand, wissen wir aus dem Geschichtsunterricht, wurde blutig niedergeschlagen und im Grunde durch die Zerstörung Jerusalems beendet. Über 1 Million Juden sind damals ums Leben gekommen. Der Tempel wurde niedergebrannt und die Stadt wurde völlig zerstört. Und durch dieses historische Eingreifen, circa 40 Jahre später, hat Gott bestätigt, was geistlich gesehen bereits vorher zur Zeit Jesu passiert ist. Jerusalem wurde von ihm verworfen. Echten Frieden mit Gott gibt es nur durch Jesus. Wer den Frieden verwirft, der wird selber verworfen. Verkannt, verpasst, verworfen. Darin liegt das Weinen Jesu über Jerusalem begründet. Um noch einmal das Ausmaß dieser Tragödie deutlich zu machen, möchte ich mit euch dieses Weinen noch mal genauer anschauen. Im Griechischen wird hier nämlich ein sehr starkes, ein sehr intensives Wort für Weinen gebraucht. Man muss hier Jesus sozusagen untröstlich, schluchzend und heulend sich vorstellen. Um es noch anschaulicher zu machen, denselben Begriff für Weinen finden wir nur noch im Matthäusevangelium. Jesus weint öfters in der Bibel. Aber dieser Begriff für dieses intensive Weinen finden wir nur noch im Matthäus-Evangelium. Als Herodes alle Kinder unter 2 Jahren in Bethlehem umbringen lässt, war das eines der grausamsten Ereignisse, die er seinem Volk angetan hatte. Und um die Trauer und die Trostlosigkeit in der Gegend zu beschreiben, zitiert Matthäus den Propheten Jeremia mit den Worten, Matthäus 2, Vers 18, laute Schreie hört man in der Stadt Rama. Weinen und Klagen nehmen kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Das muss man sich jetzt mal folgendermaßen vorstellen. Da ist eine Mutter, der das Kind aus ihren Armen gerissen wird. Und entweder vor ihren Augen mit dem Schwert zerstückelt oder am Boden zerschlagen, zerschmettert wird. Da wird uns also eine untröstliche Mutter gezeigt. Und jeder versucht, sie irgendwie zu trösten. Vielleicht kennt ihr das, habt ihr schon mal untröstliche Menschen getröstet. Jeder versucht, diese Mutter zu trösten, endet in einer harten Abweisung. Lass mich in Ruhe! Fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Und dieses untröstliche Weinen beschreibt in etwa, wie Jesus gerade zumute ist, als er nach Jerusalem kommt. Jerusalem, das ist sozusagen sein Baby, seine große Liebe. Und er sieht in die Zukunft Jerusalems. Und was sieht er da? Nur Tod und Elend. Jesus ist vom kommenden Schicksal Jerusalems so betroffen, dass er einfach nichts anderes kann, als zu heulen. Bitterliches Weinen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Trauer noch viel unerträglicher war im Angesicht der Tatsache, dass alle anderen um Jesus herum nichts wissend und ahnungslos gejubelt und gefeiert haben. Wie fühlt man sich, wenn man tief traurig ist und um dich herum ist irgendeine Party? Das ist nicht hilfreich. Ich denke, dass dieser Bibeltext uns schlussendlich vor eine große Herausforderung stellt. Die Frage an mich und dich lautet heute: Weine ich mit Jesus oder weint er hier über mich? Mit Jesus zu weinen bedeutet, dass ich tief in Trauer darüber bin, dass andere Menschen Gott ablehnen. Leider, das muss ich auch von mir selber zugeben, leider ist uns das Schicksal der verlorenen Menschen oft mindestens gleichgültig. Wenn sich zum Beispiel andere Menschen über unseren Glauben lustig machen, wie reagieren wir da? Weinen wir mit Jesus über diese Menschen, weil sie verloren gehen? Oder denken wir da insgeheim und etwas schadensfroh, selber schuld, dass du jetzt lachst? Dir wird schon das Lachen vergehen. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Belächeln wir das Schicksal der Verlorenen? Oder machen wir das wie Jesus und empfinden tiefes Mitleid mit ihnen? Ich möchte uns einladen, mit Jesus über die Dinge zu weinen, die mindestens das Weinen verdienen. Und wenn wir das verlernt haben und vielleicht alles andere als Mitgefühl für die Verlorenen empfinden, dann sollten wir da Gott dringend um Vergebung bitten und um die Fähigkeit, jeden Menschen mit der Liebe zu begegnen und zu sehen, wie er es tut. Es kann aber auch sein, dass du heute hier sitzt und die Person bist, über die Jesus hier weint. Dieses tiefe Entsetzen und bestürzte Weinen Jesu sind meiner Meinung nach ein Beweis dafür, dass Jesus dein Schicksal alles andere als gleichgültig ist. Jesus ist nicht der Typ, an dem deine Ablehnung spurlos vorübergeht. Vielleicht hast du es mal mit Gott versucht, aber den Weg des Friedens hast du wieder verlassen. Vielleicht hörst du auch heute zum ersten Mal von diesem mitfühlenden, von diesem weinenden Jesus, der dich unbedingt, koste es, was es wolle, retten will. Und koste es, was es wolle, ist sehr ernst gemeint, denn Jesus hat sein eigenes Leben dafür gegeben. Ich möchte, dass du daran denkst, dass es bei Jesus mit dem Weinen für dich ja gar nicht aufgehört hat. Er ist noch viel tiefer herabgekommen, um dich retten zu können. Die Bibel sagt, dass er am Kreuz sein eigenes sündloses Leben gegeben hat, geopfert hat, damit du eines Tages als gerecht, als heilig vor Gott stehen kannst. Mit seinem Tod am Kreuz und mit seinem untröstlichen Weinen sagt Jesus auch heute zu dir: Du bist mir unvorstellbar wichtig. Ich liebe dich. Ich will dich in der Ewigkeit bei mir und meinem Vater haben. Amen.